Sie hören 1820, das Abendjournal im Kontrafunk. Und in dieser Woche hat die Affäre Wolfram Weimar nun endlich auch die großen Medien in Deutschland erreicht, nachdem selbst linke und grüne Politiker den deutschen Kulturstaatsminister wegen undurchsichtiger Geschäfte rund um seinen Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee kritisiert hatten, kam man nicht mehr drum herum zu berichten. Wir hier beim Kontrafunk halten Sie ja schon seit Beginn dieser Affäre, seit Anfang Oktober, auf dem Laufenden. Den Stein ins Rollen gebracht hatte ja ursprünglich der Journalist Alexander Wallasch auf seinem Blog alexanderwallasch.de, wo er auch weiterhin über alles berichtet, was sich da tut. Und er tut es in Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Und Herr Schmitz, den begrüße ich jetzt bei uns in der Leitung hier bei 1820, denn es gibt schon wieder etliche neue Wendungen in der Affäre Weimar. Guten Abend, Herr Schmitz.
Ja, guten Abend.
Die heutige Hauptschlagzeile in der Affäre ist, dass Wolfram Weimar sich vorübergehend von Anteilen an seiner Firma Weimar Media Group trennt. Ist damit dann alles gut?
Nein, das ist, denke ich, einfach mal ein Zwischenstand. Das wird nicht enden. Wir haben drei neue Entwicklungen. Ich würde einfach mal von hinten nach vorne anfangen, wenn Ihnen das lieb ist. Wir sind heute in der Situation, das haben Sie gerade gesagt, ne? Herr Weimar möchte seine Anteile an einen Treuhänder übertragen. Der zweite Teil ist aber auch heute eine Meldung oder gestern Abend, das weiß ich gar nicht genau. Frau Weimar, die ja ursprünglich für den Verfassungspreis vorgesehen war von Bayern, hat jetzt davon Abstand genommen, sie möchte den Preis jetzt nicht verliehen haben. Und die dritte Nachricht, die weiß ich aber auch erst seit ein paar Stunden, es liegt eine Strafanzeige gegen Herrn Weimar vor, auch als Person, wohl auch gegen die Weimar Mediengruppe, wegen Bilanzbetruges. Das sind so die aktuellen Entwicklungen.
Ich vermag die wollte Anzeige ich eigentlich jetzt so nacheinander mit Ihnen durchgehen, damit wir das auch alle richtig verstehen. Deswegen wollte ich zunächst mal auf das Abgeben der Anteile an seiner Firma Weimar Media Group eingehen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, es bedeutet vor allem erstmal Unglaubwürdigkeit. Ich kann mich erinnern, als wir ursprünglich einmal angefangen hatten, da hieß es, das war am 15. bis 18.10. in dem Zeitraum verkürzt, fragen Sie meine Frau. Also er wäre nur Anteilsinhaber, seine Frau habe die Geschäftsführung seit Mai und eigentlich sei er gar nicht mehr zuständig. Und dann kam dann nachher stückweise raus, ja, aber er ist immer noch Gesellschafter. Darauf hat er gesagt, ja, ich bin zwar Gesellschafter, aber als Gesellschafter nimmt man ja keinen Einfluss, der Geschäftsführer führt die GmbH. So, und jetzt sind wir so weit, dass es zwar alles völlig egal ist, er aber sicherheitshalber doch seine Anteile an einen Treuhänder abgibt. Vielleicht hat er sich da an Herrn Trump angehängt, der hat das nämlich auch gemacht, allerdings deutlich erfolgreicher.
Und nun die zweite Schlagzeile heute. Weimars Ehefrau Christian Götz Weimar sollte eigentlich Anfang Dezember den Bayerischen Verfassungsorden bekommen, obwohl da ja nun auch schon die bayerischen Behörden aufmerksam geworden sind in Sachen Tegernsee. Heute berichtet die Junge Freiheit, dass die Frau den Orden nun doch nicht annimmt. Wofür spricht das, Herr Schmitz?
Ich denke, wir sind so ein bisschen im Ukraine-Krieg. Das heißt, eine Frontbegradigung nach der anderen. Also die Firma Weimar, so muss ich das ja sagen, scheint also völlig unsensibel zu sein. Die haben mal angefangen mit der Fragestellung, also das sind irgendwelche komischen rechten Medien, wir sitzen die Angelegenheit einfach mal aus und das ist dann so wie eine Welle auf dem Strand, die rollt aus und am Ende ist nichts. So, und diese Strategie ist völlig in die Hose gegangen. Ansonsten ist es ja gar nicht anders zu erklären, dass Frau Weimar einen Preis annimmt, beziehungsweise da hat ja vorher ein Dialog stattgefunden. Die hat ja nicht einfach einen Brief bekommen, hallo, Sie kriegen einen Preis. Und sie gesagt hat, ja, den nehme ich natürlich an, alles in Ordnung. Wohl wissend, dass die Affäre gerade läuft, wohl wissend, dass dieser Erhard-Preis ansteht. Also eine völlige Unterschätzung von Kommunikation, obwohl das ja gerade deren Metier ist, Kommunikationswissenschaft, Kommunikationstechnik. Und jetzt der Rückzug, nachdem mehrfach darüber berichtet worden ist, ja, dann nehme ich den Preis halt nicht an, in der Hoffnung, das endet jetzt. Aber es endet ja jetzt nicht. Es findet ja irgendwann der Gipfel statt. So, da stellen sich ein paar Fragen. Wer geht zu dem Gipfel? Hat er dafür bezahlt? Hat seine Freundin einen Zugang gefunden oder sein Freund? Wer immer. Also es wird 1 Million Nachfragen geben, wenn dieser Gipfel so stattfindet, auch nach den Geldern, die gezahlt worden sind. Also ich habe noch niemals ein Medienunternehmer, die sich sowas gegen die Frage stellen, Wie fließt das denn im Moment durch die Kommunikationskanäle? Wie fließt das denn im Moment durch die Rezipienten? Also, wenn ich sage sprachlos, kann ich das nicht sagen, weil ich spreche ja weiter. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung.
Und der Treppenwitz ist ja auch noch, dass Christiane Götz-Weimer diesen Verfassungsorden ausgerechnet für ihr Engagement beim Ludwig Erhard-Gipfel bekommen sollte. Also da sollte sie auch noch dafür ausgezeichnet werden, für diese Veranstaltung, die ja nun stark in der Kritik ist. Wie ist die bayerische Landesregierung eigentlich drauf, dass die darauf so reagieren?
Also wenn ich das jetzt so mit Tennis vergleiche, da steht die Landesregierung irgendwie so ein Stück hinter dem Richter. Der Ball geht von rechts nach links, von links nach rechts und die bayerische Regierung guckt, wie es ist und wie es ausgeht. Das ist so mein Gefühl im Moment. Die Frau Weimer ist auch nicht nur ausgezeichnet worden für den Gipfel, sondern es heißt offiziell auf der Seite des Landtages auch für ihre Eigenschaft und ihre Tätigkeit als Verlegerin. Und zwischenzeitlich muss man ja fragen, für welche Verlegerin?
Wahrscheinlich für The European.
Ja, wir wissen das nicht so genau, weil es ist ja so, wenn Sie sich die Seite ansehen, die ändert sich auch von Tag zu Tag, die Weimar-Seite. Ist es der European, sind es weitere Publikationen, ist es der Preis als eigene Veranstaltung oder ist es die Vermarktung von Adressmaterial, was ja auch ein eigener Titel innerhalb der Weimar, des Weimar-Auftrittes ist. Mir tut der Herr Weimar langsam leid. Ich muss das mal nicht ironisch, sondern tatsächlich so sagen. Ich habe mir mal angesehen, dessen offizielle Auskunft als Wirtschaftsunternehmen, also die Weimar Media Group GmbH, die ist, wenn man sich die Eckdaten ansieht, eigentlich eher eine gesunde Firma. Was da auffällt ist, er hat eine maximale Kreditlinie pro Einzelkredit von 25.000 Euro, was jetzt nicht besonders hoch ist. Aber wenn man die formellen Eckdaten dieser Unternehmungen sind, sind die Zahlen nicht schlecht und auch die Bonitätsrate ist an sich ganz in Ordnung. Auffällig ist halt, so Umsatzzahlen sind ein bisschen unklar. Warum? Weil unklar ist, worauf sich denn der Umsatz hier exakt bezieht. Ich glaube, Herr Weimar hat am Anfang einen Fehler gemacht. Ich möchte noch mal so ein bisschen vorne anfangen. Also der Skandal Weimar, wenn wir beide jetzt darüber reden, der hört sich ja so an, als ob das eine Never-Ending-Story ist. Ich habe mir das mal rausgesucht, unsere ersten Artikel, weil ich musste mal nachgucken, ich wusste das auch nicht mehr. Also der Herr Wallasch hat als erster darüber berichtet, und zwar am 15.10., eigentlich so gar nicht so richtig, sondern als Anhängsel zu dem Interview, das Weimar gegeben hat auf der Buchmesse. Und dann hat er mal reingeguckt und hat im Nebensatz gesagt, oh, der hat ja ganz tolle Autoren, auch der Brad Pitt und der Papst gehören dazu. Das ist damals noch nicht mal so richtig aufgegriffen worden. Und dann kam am 16. die Alice Weidel, und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Frau Weidel hat am Ende von Weimar eine Unterlassungserklärung bekommen, weil über 100, aber knapp 100 Artikel insgesamt als Autorschaft von Frau Weidel veröffentlicht worden sind an seiner Seite. Mhm. Und dann hat er auch noch, was man nicht tun sollte, auch noch den Plagiatsjäger plagiiert, also den Herrn Weber. Ne? So, dann war der Nächste daran. Und er hätte zwei Möglichkeiten, gerade zu diesem Anfang gehabt, zu sagen, ich lasse die Hose runter, es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht. Das war aber in der Zeit, wo ich Unternehmer war. Unternehmer machen was Tolles. Und dabei passieren auch Fehler. Frau Weidel, ich bezahle Ihnen das und auch Sie, Herr Weber, alles ist gut. Stattdessen hat er sich aber versucht, rauszureden, rauszuwinden. Wenn Sie sich an die Bundestagsdebatte erinnern, die ja stattgefunden hat, eine Stunde Weimar, das ist ja peinlich. Und wer hat nicht gesprochen in der Stunde? Der Herr Weimar, obwohl er da gesessen hat. Das Einzige, was ich aus Strafverfahren kenne, der hat jetzt keinen Aktenordner vor sein Gesicht gehalten. Aber so in der Richtung fand das Ganze statt. Und das ist einfach eine völlige Verkennung von öffentlicher Kommunikation, die Menschen auch, die für ihn sind, auch die Mitglieder der CDU sind, die erwarten jetzt irgendwie eine auskömmliche Erklärung und kein, wir haben es jetzt wieder vergessen.
Sie haben es vorhin erwähnt, auch Bilanzfälschung zählt jetzt noch zu der Reihe der Vorwürfe gegen die Weimar Media Group. Da gibt es eine Anzeige, von wem?
Von einem Anwaltskollegen, also der hat mit mir jetzt nichts zu tun. Ich habe es auch nur medial zur Kenntnis genommen. Und zwar deshalb, weil er sich die Bilanz angeguckt hat mit den Eckzahlen. Der Herr Weimar hat wohl eine Bilanzpolitik betrieben. Ich habe mir die Bilanz ja auch angesehen. Ja, also wahrscheinlich hat er Einnahmen und Ausgaben von einem Jahr zum anderen ein bisschen geglättet und verschoben, dass es ein bisschen schöner aussah in der Bilanz. Ob das jetzt schon ein Bilanzbetrug ist oder noch Bilanzpolitik, vermag ich nicht zu sehen, weil ich das nicht bearbeitet habe. Ich habe es nur gelesen. Es schien mir schlüssig, aber wie das so oft ist, ob es nachher wirklich so ist, wird man wahrscheinlich erst nach staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wissen.
Insgesamt, wir schauen uns jetzt diese Affäre, diesen Skandal seit über einem Monat an. Wöchentlich kommen neue Dinge dazu. Man fragt sich langsam, was da noch eigentlich rauskommen muss, bis dieser Minister seinen Hut nimmt oder bis der Kanzler ihn entlässt. Die Peinlichkeiten sind ja offenbar immer noch nicht groß genug. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich habe mehrere Erklärungen dafür. Ob die jetzt stimmen, weiß ich nicht. Das muss ich ja auch selbstkritisch sagen. Also eine meiner Erklärungen ist, der Herr Weimer ist ja eine Nullnummer, sowohl als Person wie auch als Ministerium. Was ist denn der Kulturstaatsminister tatsächlich im Rahmen eines Kabinetts, wo Hunderte von Milliarden verschoben werden, entschieden werden, wie die Rente heißt, wie der Ukraine-Krieg aussieht und was mit der EU passiert? Und jetzt gibt es einen Herrn Weimer. Der ist ja bestenfalls das folkloristische Anhängsel der Politik. Jetzt ist aber so, wenn der Weimar-Skandal weiter hochkocht, dann brennt irgendwie das kleine Haus von Herrn Weimer und das Feuer schwappt dann irgendwann auf das Bundeskanzleramt über. Also ich glaube, da ist eher der Wunsch, ihn nicht zu entlassen, weil man sich dann auch die Frage stellen müsste, was ist denn mit Herrn Wottefuhl beispielsweise und was ist mit ganz anderen Ministern? Also ich glaube, er hat das Problem, der Herr Merz, wenn er einen rausnimmt, kommt die nächste Frage, was ist denn mit den anderen? Und deshalb hält man halt an ihm fest, sachlich, intellektuell gibt es keinen Grund, an Herrn Weimer festzuhalten, noch nicht mal parteipolitisch, der hat keine Hausmacht.
Über die neuesten Entwicklungen in der Causa Wolfram Weimer sprach ich hier bei 1820 mit dem Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Vielen Dank für Ihre Zeit.